Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Fast 3 Jahre schon dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putins Truppen kämpfen sich nach wie vor Stück für Stück vorwärts. Die Lage ist verheerend. Und jetzt greift der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump ein. Doch die Frage ist, zu wessen Vorteil? Ist die Ukraine unter Trump verloren und lassen die USA Europa im Kampf mit Putin im Stich? Darüber sprechen wir heute. Florian Niederndorfer, Außenpolitikjournalist beim Standard. Wie ist denn die derzeitige Lage vor Ort in der Ukraine?
Ich würde mal sagen, die Lage in der Ukraine ist ungefähr so, wie sie schon vor mehreren Wochen oder sogar Monaten war. Es ist nach wie vor ein Stellungskrieg, ein Abnutzungskrieg, fast entlang der gesamten Front. Und die Front ist ja, wie wir wissen, über 1200 Kilometer lang, vom Norden bis in den Süden. Ganz im Norden, bei Kharkiv, kommt Russland kaum voran. Am ersten ist Dynamik drinnen im Donbass, in der Region Donetsk. Die ukrainischen Truppen verteidigen sich dort nach wie vor verbissen unter sehr hohem Blutzoll. Auch die Russen verzeichnen sehr hohe Verluste an Mann und Gerät. Also es ist ein Hin und Her. Die Ukraine verteidigt sich nach wie vor sehr, sehr verbissen und sehr tapfer. Russland rückt Kilometer um Kilometer vor. Es gelingt ihm aber bisher auch nicht, diese Ortschaften tatsächlich einzunehmen. Also auch Russland kommt im Moment nicht so weit in Richtung Westen vor, wie es sich das vielleicht wünscht.
Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer hat vor ein paar Wochen davor gewarnt, dass die Ukraine dabei ist, diesen Krieg Stück für Stück zu verlieren. Woran liegt das denn primär? Was fehlt der Ukraine?
Na, Stück für Stück trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also es ist im Moment nicht davon auszugehen, dass Russland da einen großen operativen Durchbruch schafft. Würde Pokrowsk zum Beispiel fallen, wurde immer wieder berichtet, dass dann der Weg in Richtung Saporischschja, der Stadt Saporischschja, offen wäre, weil die Ukrainer ja gestaffelte Verteidigungslinien haben und bei Pokrowsk ist ein großer Stützpunkt bisher. Die Ukraine verliert den Krieg nicht unbedingt am Schlachtfeld. Die Ukraine verliert den Krieg, wenn dann einerseits, weil ihnen die Soldaten ausgehen. Da gibt es große Probleme und Sorgen an der Mobilisierungsfront. Die Ukraine hat nach wie vor nicht die ganz junge Alterskohorte, 18 bis 25, mobilisiert. Einfach aufgrund der Überlegung, dass diese Leute ja dann später die Ukraine wieder aufbauen sollten, nach einem Sieg, den man sich natürlich offiziell noch immer wünscht für die Zukunft. Andererseits fehlen ihnen auch langsam die Waffen. Also die Truppen sind ziemlich ausgedünnt, was schwere Waffen betrifft. Noch geht das, noch liefern ja auch die USA. Die Waffenlieferungen der USA, die noch unter Joe Biden beschlossen wurden, fließen ja nach wie vor ins Land. Aber es werden halt auch langsam weniger. Und perspektivisch muss man sich natürlich fragen, was passiert, wenn diese Lieferungen versiegen. Und wenn es dann noch dazu zu wenig Soldaten gibt, die die Waffen noch bedienen können, schaut es natürlich langfristig schlecht aus für die Ukraine.
Lange Zeit war ja unklar, wie es unter dem wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump mit diesen Ukraine-Hilfen von Joe Biden, die damals bewilligt wurden, weitergeht. Sind die Chancen der Ukraine zu überleben jetzt besser oder schlechter geworden, seitdem Trump wieder im Amt ist?
Das ist auch eine philosophische Frage, auch was wir unter dem Wort Überleben verstehen. Wenn man Überleben definiert, es gibt nach wie vor einen ukrainischen Staat, der eine Regierung hat, der wirtschaften kann. Da könnte man sagen, da gibt es schon Chancen, dass das gelingt. Denn es ist ja auch nicht so, dass Trump Putin die Ukraine überlässt, kampflos. Dass Putin sich das ganze Land holen darf. Das ist ihm jetzt 3 Jahre lang nicht militärisch gelungen. Das wird ihm auch jetzt vermutlich nicht gelingen. Es geht ja darum, dass der Präsident und der Machthaber, also Trump und Putin, sich einen Deal ausdenken, der eine Waffenstillstandslinie im Osten der Ukraine betrifft. Das heißt, die Ukraine könnte durchaus als Staat überleben, wenn auch unter viel schwierigeren Umständen als vorher, denn große Teile zum Beispiel dieser berühmten seltenen Erden oder der Rohstoffe, Lithium, Titan, Uran, das liegt alles im Osten der Ukraine. Bis zu 80% dieser Rohstoffe sollen sich auch in russisch besetztem Gebiet befinden, was später wahrscheinlich mal ein wichtiger Faktor werden wird. Natürlich würde der Ukraine das fehlen und schon jetzt ist die ukrainische Stahlindustrie unter großen Druck geraten. Die Lebensmittelindustrie ist ja auch permanent unter Druck, wie wir wissen. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Ukraine überlebt, kann aber wirtschaftlich nicht blühen und kann das Land nicht ernähren, Dann ist wieder die Frage, was wir unter Überleben verstehen. Die Gefahr, dass die Ukraine jetzt komplett unter russischer Herrschaft gerät, die war wahrscheinlich nie wirklich ganz realistisch. Im Moment ist sie auch nicht realistisch.
Das heißt, Überleben zu welchem Preis? Und da passt ja auch dazu, dass die USA bzw. Donald Trump schon angekündigt haben, dass sie die meisten Hilfen, die sie der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, sich zurückholen wollen. Die meisten Hilfen waren ja Waffenlieferungen. Wie will man sich denn die zurückholen?
Ja, Trump wirft da eine Summe 300 Milliarden Dollar in den Raum, die die USA angeblich der Ukraine schon gegeben hätten. Das ist völlig unrealistisch. Das ist in Wahrheit viel weniger. Mhm. Trump, wenn wir ihn mal so charakterisieren als der Dealmaker, als der Geschäftsmann, der denkt ihm in betriebswirtschaftlichen Argumenten. Und der will sich jetzt dieses Geld zurückholen. Und da gab es ja schon diese Idee von vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Die hat Trump ja nicht sich selber ausgedacht, sondern das ist Teil von Volodymyr Zelenskys sogenannten Siegesplan, den er letztes Jahr schon in den USA promotet hat. Und ein Teil dieses Siegesplans ist, USA hilft uns. Mhm. USA schicken uns Waffen, helfen uns mit Geld aus und Diplomatie. Und dafür kriegen die USA gute Konditionen für den Abbau von Rohstoffen und diesen sogenannten seltenen Erden. Und die seltenen Erden sind vor allem deshalb im Moment wichtig, weil die meisten davon in China sich befinden und China die Hand auf der Produktion und der Ausbeutung dieser seltenen Erden hat. Und deswegen will Trump im Moment neue Wege zu diesen seltenen Erden eruieren.
Das ist aber insofern spannend, weil du beschrieben hast, dass diese ganzen Vorkommnisse der seltenen Erden und diese Rohstoffe im Teil liegen, die Russland besetzt hat. Heißt das, die Ukraine oder Volodymyr Zelensky hoffen sich, mit den USA diese Teile auch wieder zurückerobern zu können? Oder kann es auch sein, dass Trump dann einfach einen Deal mit Putin ausmacht?
Ja, zweiteres ist natürlich im Bereich des Vorstellbaren. Zelensky wünscht sich natürlich, dass die USA der Ukraine helfen, diese Gebiete zurückzuerobern. Unter dieser Karotte, die ja Trump vor die Nase hält, namens seltene Erden und Rohstoffe. Es ist überhaupt nicht zu sagen, was da genau ausgehandelt wird. Sowohl das eine ist möglich, dass die USA jetzt motivierter sind, diese Gebiete zu befreien und den Ukrainern dabei zu helfen, diese Gebiete zu befreien, weil dort seltene Erden oder Rohstoffe sind. Aber genauso gut ist bei einem Typen wie Trump möglich, er macht einen Deal mit Putin und die beuten dann gemeinsam diese Rohstoffe aus, die ja zu einem großen Teil noch gar nicht explorierbar sind.
Mhm. Die Ukraine hat ja auch Russland schon ein Friedensangebot gemacht, nicht nur einen Siegesplan im Westen vorgestellt. Russland hat man vorgeschlagen, dass man die besetzten Gebiete in Russland, das ist im Süden Russlands, dort hat die Ukraine einen Teil besetzt, mit den Gebieten tauscht, die Russland besetzt in der Ukraine. Russland hat diesen Deal abgelehnt. Heißt das, Putin verspricht sich von den Verhandlungen mit Trump mehr, als er mit Wladimir Zelensky rausschlagen kann?
Ja, natürlich. Also Russland oder Wladimir Putin verspricht sich ohnehin mehr als diese Gebiete, die er jetzt schon erobert hat. Putin sieht sich ganz klar auf der Siegerstraße militärisch. Das heißt, wenn es so weitergeht, gewinnt Putin. Und wenn er einen Deal macht mit Trump, gewinnt er wahrscheinlich auch mehr, als er jetzt hat. Dieses kleine Gebiet in der Region Kursk, das ist gerade mal 500 Quadratkilometer mittlerweile groß. Das war schon doppelt bis dreimal so groß vor einem guten halben Jahr. Mittlerweile hat Russland dieses Gebiet da schon wieder dezimiert. Ich glaube nicht, dass das jemals realistisch war, dass Putin das als Faustpfand jetzt plötzlich betrachtet. Die Region Kursk ist für Putin einfach völlig irrelevant. Hm. Relevant ist für ihn der Donbass und die Krim. Aber ich glaube, sowohl der Donbass als auch die Krim sind in Trumps Plan ohnehin russisch und nicht mehr ukrainisch.
Putin hat also viel Grund zu Optimismus, dass er besser aussteigt unter Trump. In russischen Medien wurde in den letzten Tagen kommentiert, dass Trump ohnehin die Arbeit für Putin erledigt. Das ist natürlich sehr zugespitzt, aber hat der russische Diktator unter Anführungszeichen einen Handlanger im Weißen Haus?
Man will es glauben, es klingt ein bisschen danach. Ich glaube, dass man in Russland zu Beginn der zweiten Amtszeit Trumps überrascht war über die doch schärfere Rhetorik, die aus den USA in Richtung Russland gekommen ist. Der neue Trumpsche Sondergesandte Keith Kellogg zum Beispiel hat durchaus eine härtere Gangart des Westens gegenüber Russland angekündigt, in den Raum gestellt. Ich glaube, dass es für Putin jetzt einfacher sein könnte, mit Trump einen Deal zu machen über die Köpfe der Ukrainer hinweg und auch über die Köpfe der Europäer. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Europa hat in diesen ganzen Überlegungen genau gar nichts mitzusprechen. Die Ukraine auch nicht, und das ist das Tragische. Und die Prämisse von der alten US-Regierung Joe Bidens und auch vor allem der Europäer war ja immer, wir reden mit Russland, wenn überhaupt, dann nur auch, wenn die Ukraine am Tisch sitzt. Und diese Prämisse dürfte jetzt einfach nicht mehr gelten. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil für Russland.
Dass die Sache für Putin unter Trump nicht ganz so klar ist, wie man es vielleicht angenommen hat, sieht man auch daran, dass jetzt klare Worte gekommen sind von der US-Regierung, dass wenn sich Putin mit Trump nicht auf einen Friedensdeal einigt, dass man dann doch über militärische Einsätze oder zumindest wirtschaftliche Sanktionen nachdenkt. Heißt das im Umkehrschluss, die USA würden doch in diesen Konflikt eingreifen, wenn Putin sich nicht einigt mit Trump?
Naja, das war ja immer so ein bisschen das Kalkül vielleicht auf Seiten der Ukrainer. Wir machen alles, damit es zu einem Deal kommt. Und sobald Putin diesen Deal bricht oder sobald Trump sich von Putin gedemütigt fühlt, unter Anführungszeichen, dann würden die USA die Ukrainer mit Waffen überschwemmen und dann gibt es keine Beschränkungen mehr. Und dann hat die Ukraine auf dem Schlachtfeld eine realistische Chance, diesen Krieg für sich zu entscheiden. Im Moment sieht es aber einfach nicht danach aus, denn so wie Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister, jetzt in Brüssel gesagt hat Mitte der Woche, die USA beenden den Krieg mit einem Deal und dann ist es Sache der Europäer, diesen sogenannten Frieden zu bewahren. Das bedeutet, die USA schicken keine Soldaten, um diesen Frieden zu überwachen, diesen sogenannten Frieden, diese Waffenstillstandslinie. Das wäre Sache der Europäer. Und was das de facto bedeutet, wären Zehntausende bis zu Hunderttausende europäische Soldaten, die dann dort in der Ostukraine an der Front stehen. Und Hegseth hat auch klargemacht, es gibt dann keinerlei amerikanische Rückendeckung, das heißt nuklearen Schutzschirm für diese Truppen oder gar einen NATO-Artikel 5-Fall gibt es dann einfach nicht. Europa ist dann den russischen Truppen, die sich vielleicht dann erholen, die neue Kräfte aufbauen, die ja jetzt schon nachrüsten für weitere Aktionen in der Zukunft. Europa wäre dann diesen russischen Truppen mehr oder weniger schutzlos ausgesetzt. Wie das funktionieren soll in Europa, dass die europäischen Armeen Zehntausende Soldaten in einen Kriegseinsatz und wenn es auch nur eine sogenannte Grenztruppe wäre, wie so viele Leute dorthin geschickt werden sollen und woher das Gerät kommt, die europäischen Armeen sind jetzt schon massiv zusammengespart worden. Ohne die USA ist die Ukraine Russland bei dem erneuten Angriff schutzlos ausgeliefert und es gibt kaum eine Lösung für dieses Problem.
Ja, und nicht nur die Ukraine hätte es dann wirklich schwer ohne die USA an ihrer Seite, sondern eben auch Europa, wenn du sagst, dass die USA nicht zu Hilfe kommen würden. Und wenn es so wäre, wäre Europa überhaupt in der Lage, sich vor einem imperialistischen Putin weiter zu schützen?
Vielleicht auf kurze Frist schon, langfristig sehe ich jetzt recht wenig Möglichkeiten für die europäischen Armeen. Wenn das denn der Fall sein sollte, dass Russland tatsächlich nach Westen marschiert, wofür es jetzt auch nicht unbedingt ganz handfeste Indizien gibt. Ich denke nicht, dass die europäischen Armeen oder die europäischen NATO-Partner ohne die USA allzu großen Widerstand leisten könnten. Auf kurze Frist vermutlich schon. Das sind ja mittlerweile auch hochgerüstete Armee, zum Beispiel die polnische. Aber ohne einen atomaren Schutzschirm der USA gibt es einfach nicht diese sogenannte Abschreckungskraft, die es braucht, um einen Nuklearstaat wie Russland auf Dauer abzuschrecken. Es gibt einfach nicht die kritische Masse an Flugzeugen zum Beispiel oder die kritische Masse an Langstreckenraketen oder Mittelstreckenraketen, die es braucht, um da wirklich ein Zeichen zu setzen, hierher und nicht weiter. Und es hat jetzt jahrelang diese Warnungen schon gegeben und jetzt scheint es so, als würde die neue US-Regierung da ernst machen. Europa ist auf sich allein gestellt, früher oder später. Der Fokus der USA liegt nicht mehr in Europa, sondern im indopazifischen Raum. Der Hauptgegner heißt China und nicht Russland. Und je schneller der Ukraine-Krieg vorbei ist, desto eher können die USA ihre Hauptanstrengungen auf diesen Raum wieder fokussieren. Und deswegen glaube ich auch, dass Trump diesen Krieg jetzt, koste es, was es wolle, so schnell wie möglich beenden will, wahrscheinlich auf Kosten der Ukraine.
Was für mich nicht ganz aufgeht in dieser Rechnung, die USA lassen Europa alleine und überlassen Europa seinem Schicksal, ist, dass Europa ja einer der größten Handelspartner der USA ist oder vielleicht sogar der größte und auch viele Dienstleistungssektoren der USA, vor allem die Tech-Branche, einen Großteil ihres Umsatzes in Europa machen. Ist es da überhaupt im eigenen Interesse der USA, Europa im Stich zu lassen und auch die bisherige NATO-Partnerschaft außer Acht zu lassen? die ja auch den USA bisher geholfen hat in vergangenen Krisensituationen.
Naja, es ist ja nicht nur Trump, auch die vorherige demokratische US-Regierung hat immer auf diese 2%-Ziele der NATO zum Beispiel gedrungen. Europa gab lange Zeit einfach nicht genug Geld aus für seine Verteidigung und das tut es auch jetzt nicht. Und Hexe, der neue Verteidigungsminister, spricht ja schon von 3, 4 bis zu 5% der Wirtschaftsleistung, die Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich für die Rüstung oder für die Verteidigung ausgeben sollen. 5% der Wirtschaftsleistung, das wären natürlich gigantische Summen. Es ist völlig unvorstellbar, dass ein Land wie Deutschland das in Zukunft ausgeben soll. Wenn es nach den USA geht, muss das so sein. Ich glaube, es ist für demokratische Länder quasi nicht zu argumentieren, dass man zum Beispiel aufs Sozialsystem komplett verzichtet, um dieses Geld heranzuschaffen. Da sprechen wir von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das muss auch irgendwo herkommen. Und ob es jetzt im Interesse der USA ist, Europa komplett fallen zu lassen, wahrscheinlich nicht. Ob es im Interesse der Trump-Regierung ist, vielleicht schon.
Vielleicht geht es auch nur darum, um einen Deal auszuhandeln für weitere Geschäfte.
Vielleicht geht es nur um Druck, ja genau. Vielleicht geht es nur um Druck. Vielleicht ist es eine Art Erpressung. Genaueres weiß ich leider auch nicht, weil ich auch nicht reinschauen kann in die Hirne.
Vor allem nicht in Trumps Hirn, das ist besonders mysteriös. Das sind alles sehr düstere Aussichten, die du uns da gibst. Einen Hoffnungsschimmer hat Trump selbst noch gezeichnet. Und zwar meinte er, dass Russland sich langfristig durch diesen Krieg gegen die Ukraine und durch seine Kriegstreiberei selbst zerstört. Das Land hat wirtschaftlich große Probleme, eine hohe Inflation, Arbeitslosigkeit. Wäre das zumindest eine Möglichkeit, die noch eine Wende in diesen Konflikt bringen könnte, dass Russland einfach an sich selbst und an seinen Ambitionen scheitert?
Naja, natürlich scheitert Russland irgendwie selbst an seinen Ambitionen, denn es sind Zehntausende junge Russen, die da jeden Monat in der Ukraine unter elenden Bedingungen sterben. Natürlich dezimiert sich Russland da selber und dezimiert das russische Regime da seine eigene Bevölkerung, dass es halt nach wie vor eher Leute aus den ländlichen Gebieten sind und nicht die Eliten aus St. Petersburg oder Moskau, ist die eine Sache. Trotzdem sind es halt zu einem sehr großen Teil Russen, die da sterben. Das heißt, Russland schwächt sich natürlich massiv selber, was seine Bevölkerung betrifft. Die russische Wirtschaft leidet im Moment massiv. Es wird nur mehr ins Militär investiert. Das geht eine Zeit lang gut. Mittlerweile gibt es massive Inflation in Russland. Russland ist isoliert, was seine Beziehungen zum Westen betrifft, aber nicht zum Rest der Welt. Und jetzt scheint es ja so, dass Trump und Putin sich da gegenseitige Besuche ausgemacht haben. Trump wurde nach Moskau eingeladen. Wahrscheinlich gibt es auch einen Vorschlag einer Gegeneinladung. Das heißt, Trump unterminiert da im Moment die bisherigen Bemühungen des Westens, Putin und Russland zu isolieren. Das wäre ein riesen Prestigegewinn für Putin natürlich, wenn Trump nach Moskau reisen würde. Umgekehrt ist es weniger denkbar, aber das wäre sowieso das Ende der Isolation. Russland ist im Moment nicht in der Situation, dass es sich über einen Rückzug aus der Ukraine wirklich Gedanken machen muss. Russland hat nach wie vor genügend junge Männer, die sich mehr oder weniger freiwillig zum Kriegsdienst melden. Es werden riesige Summen Handgeld ausbezahlt für die Leute, die sich melden für den Krieg. Das sind bis zu 30.000 pro Monat, die danach geschickt werden. Dafür wendet der Staat massive Geldmittel auf und nach wie vor gibt es Geld dafür. Das wird natürlich woanders eingespart und auf Dauer sollte Russland jetzt diesen Krieg beenden müssen aus irgendeinem Grund, werden sich dann natürlich neue Fragen stellen. Aber Russland als Regime oder Russland als Staat zerstört sich nicht. Russland als Gesellschaft hat sich schon längst zerstört mit diesem Krieg.
Wenn ich jetzt auf all das blicke, was du mir erzählt hast, heißt es im Endeffekt, Europa wird sich darüber Gedanken machen müssen, wie es allein zurechtkommt mit dieser Situation. Denkst du, die EU vor allem wird sich in den nächsten Tagen und Wochen intensiv damit beschäftigen, wie man künftig sich allein zur Wehr setzen kann und wie man auch seine Sicherheitsagenten neu ausrichten muss?
Das wäre wirklich höchst an der Zeit. Am Abend wird der Faule fleißig, sagt man. Denn seit Jahren wird ja dieses Problem immer wieder in den Raum gestellt. Was tun, wenn die Amerikaner sich mehr und mehr zurückziehen aus Europa? Und da mehren sich jetzt natürlich die Indizien oder haben sich zuletzt gemehrt, dass das der Fall ist. Europa muss jetzt ganz, ganz, ganz dringend sich darüber Gedanken machen, wie man die Rückendeckung der Amerikaner kompensieren könnte. Ich sehe im Moment kaum Wege, dass das funktioniert, aber wahrscheinlich gibt es in Brüssel, wo ja die NATO und die EU ihren Sitz haben, schlauere Leute, die das vielleicht schon längst in ihrer Schublade haben. Aber dass man sich jetzt Gedanken macht, kommt einerseits reichlich spät, andererseits besser jetzt als nie.
Mhm. Es wird riesige Kraftanstrengungen brauchen in Europa. Vielen Dank für diese Einschätzung, Florian Niederndorfer.
Gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnent oder Abonnentin oder mit einem Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP fordert Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein rasches Handeln. Nach Gesprächen mit den Parteichefs von Neos, Grünen, ÖVP und SPÖ drängt er nun auf rasche Entscheidungen. Er habe kein Interesse an langwierigen Verhandlungen, wie er sagt. Damit scheinen Neuwahlen zumindest vorerst vom Tisch zu sein. Zweitens, Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat legen nahe, dass Österreichs Wirtschaft womöglich in einer tieferen Krise steckt als bisher angenommen. Sorgenkind der vergangenen Monate war die erfolgsverwöhnte heimische Industrie. Die aktuellen Zahlen bis Ende 2024 zeigen, dass Österreichs Industrieproduktion im Jahresabstand um 9,5% zurückgegangen ist. In keinem anderen EU-Land war der Rückgang so stark. Zum Vergleich, im Euroraum ist die Produktion in der gleichen Zeit um rund 2% geschrumpft. Zu den Staaten mit rückläufigen Werten gehören neben Österreich unter anderem Italien, Ungarn, Deutschland und die Niederlande. Und drittens, haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso Sie selbst nach einem üppigen Essen immer noch Lust auf etwas Süßes haben? Ein internationales Forschungsteam hat herausgefunden, was hinter dem Phänomen steckt. Und zwar kein geheimer zweiter Magen für Nachspeisen, sondern ein Mechanismus im Gehirn. Demnach belohnt das Gehirn Süßes mit Glücksgefühlen. Und das besonders dann, wenn man bereits gesättigt ist. Ganz schön fies, wenn man auf Süßes verzichten will. Alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass wir von noch mehr Menschen gehört werden, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung, einen netten Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Thema des Tages wird produziert von Margit Ehrenhöfer, Antonia Raut, Christoph Neuwirth und mir. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.